J.
September 1979, im Bundeskanzleramt in Bonn. Im holzvertäfelten Plenarsaal ist das Kabinett der sozialliberalen Koalition aus SPD und FDP zur wöchentlichen Sitzung zusammengekommen.
Möchten Sie noch etwas Kaffee, Herr Bundeskanzler?
Ein Wasser wäre nicht schlecht. Bundeskanzler Helmut Schmidt sitzt aufrecht am Kopf eines langen, ovalen Eichentisches in einem drehbaren Ledersessel. Konzentriert blickt er auf die Agenda, die vor ihm liegt. Das graue Haar ist in einer Welle zur Seite gekämmt. Vor ihm steht ein Aschenbecher.
Meine Herren und Damen natürlich, kommen wir nun zum wichtigsten Punkt unserer Tagesordnung, die neuen Medien. Herr Bundeskanzler, liebe Kollegen, ich möchte mit einer Warnung beginnen.
Volker Hauff ist Bundesminister für Forschung und Technologie im zweiten Kabinett Schmidt.
Radio Tele Luxemburg plant, über Satellit in wenigen Jahren bis zu 50 private Fernsehprogramme nach Deutschland zu senden. So hat es der Generaldirektor in diesem Interview angekündigt. Wenn die Luxemburger bald ihr privates Klimbim- und Larifari-Programm ungehindert nach Deutschland senden können, dann sehe ich das Ende der öffentlich-rechtlichen Anstalten kommen.
Was? Ja, ja.
Bundeskanzler Schmidt nimmt einen Zug von seiner Zigarette.
Die neuen Übertragungstechniken stellen uns in der Tat vor eine Grundsatzdebatte. Wir sind gut aufgestellt mit unseren drei öffentlich-rechtlichen Programmen ARD, ZDF und die dritten Lokalsender. Soll nun die unmittelbare Beeinflussung durch das Fernsehen, ohne dass dabei die Denkfähigkeit des Publikums gefordert wird, noch durch private Fernsehsender verstärkt werden? Wir müssen bedenken, dass die industriellen, demokratischen Gesellschaften sich bislang in technische Abenteuer regelrecht hineingestürzt haben. Ohne Vorstellungen über die Folgen. Keinesfalls dürfen wir diese Fehler wiederholen.
Wenn ich hinzufügen darf, Herr Bundeskanzler.
Eine Frau mit einer eleganten Föhnfrisur und einer goldenen Brosche am Kostümrevers ergreift das Wort.
Bitte, Familienministerin Huber.
Das Innenressort sollte untersuchen, wie sich die neuen Medien auf die Familien auswirken können. Die Informationsfreiheit nach Artikel 5 findet schließlich ihre Grenze in Artikel 6, dem Schutz der Familie. Wenn Reizüberflutung unsere Wohnzimmer erobert, zerstört das die Privatheit der Familie und ich kann mir kaum etwas Gefährlicheres vorstellen.
Auch der uns vorliegende Zwischenbericht über die neuen Medien vom FDP-Kollegen Baum warnt davor, dass es bei einer Einführung von privaten Fernsehsendern zu gesellschaftlichen Auswirkungen kommen kann. Auch wenn er sonst insgesamt zu einer eher positiven Einschätzung der neuen Kommunikationstechnologien kommt. Dieser Bericht aus dem Innenministerium verharmlost eindeutig die Folgen einer verkabelten TV-Republik. Darüber hinaus, Herr Bundeskanzler, drohen, wenn wir die privaten Programme zulassen, politische Machtkonzentration und internationale Einflussnahme ohne ausreichende Kontrolle. Zusammenfassend, wenn wir die Möglichkeiten der neuen Medien und des Kabelfernsehens allzu schnell zulassen, bieten wir den Verführern einen Weg in die Seele der Menschen. Wir dürfen uns in diesen schwierigen Fragen nicht dem Entscheidungsdruck beugen. Für das Protokoll: Das Kabinett wird die Frage der Einsetzung einer neuen Kommission zur Klärung medienpolitischer Fragen und ihrer Auswirkungen im Auge behalten. Sehr geehrte Herren Minister, Frau Ministerin, werden die Bürger mit privaten Kabel- oder Satellitenprogrammen überflutet, kann das die Strukturen unserer demokratischen Gesellschaft grundlegend verändern. Wir dürfen nicht in Gefahren hineintaumeln, die akuter und gefährlicher sind als die Kernenergie.
Der zugespitzte Vergleich des amtierenden Bundeskanzlers, dass das Privatfernsehen gefährlicher sei als die Kernenergie, schmückt 1979 die Titelseiten der deutschen Presse. Das Fernsehen der Bundesrepublik ist fest in öffentlich-rechtlicher Hand. Und die Regierung unter Helmut Schmidt versucht mit allen Mitteln, an diesem Monopol festzuhalten. Aber bald nimmt die Forderung nach der Öffnung des Fernsehmarktes zu. Der Druck auf Kanzler Schmidt wächst. Und seine Befürchtungen sollen schnell auf die harte Probe gestellt werden. Der Koalitionspartner wird ihm in den Rücken fallen, das Parlament ein Misstrauensvotum anstreben und sein Nachfolger die neuen Medien auf seiner Seite wissen. Damit öffnet sich die Tür für ein Medienimperium, das die deutsche Fernsehlandschaft auf den Kopf stellen wird. Ich bin Marc Benpuch und das ist Imperium, die RTL-Story von Studio J. Heutzutage gilt RTL mit 15 Fernsehsendern, zahlreichen Digitalangeboten und Zeitschriften als eines der einflussreichsten Medienunternehmen Deutschlands. Der Fernsehsender ist der unangefochtene Marktführer in der werberelevanten Zielgruppe. Darüber hinaus gilt RTL Plus mit über 6,6 Millionen kostenpflichtigen Abos als stärkster Konzern auf dem deutschen Streamingmarkt. Mitte der 1950er Jahre war daran jedoch noch nicht zu denken. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchen Regierungen, die Medien als kulturelles Gut zu kontrollieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk verteidigt in Deutschland seine Stellung als einziger Fernsehanbieter, bis diese mit einem neuen Programm aus Luxemburg ins Wanken gerät. Das ist Folge 1 von 4. Rammeln, töten, lallen. Juli 1957 in der Villa Louvigny in Luxemburg. Im Studio von Radio Luxemburg sitzt ein junger Moderator vor seinem Mikrofon. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, Sie hören nun ein Versuchsprogramm von Radio Luxemburg in deutscher Sprache. Wir senden ab heute täglich von 14 bis 15 Uhr ein leichtes Musikprogramm auf 208 Meter Mittelwelle. Und jetzt ein heiterer Klassiker. Weil in Deutschland die Öffentlich-Rechtlichen als einzige Radio machen dürfen, sendet das europäische Medienunternehmen Radiotelevision Luxemburg seine erste Sendung in deutscher Sprache aus Luxemburg in die Bundesrepublik.
Bist du schon auf Sendung?
Die Kollegin, die morgen moderiert, kommt ins Studio. Der Moderator blickt auf die große Uhr über der Studiotür. Ja, soeben haben wir die erste Sendeminute in Deutschland hinter uns gebracht.
Sag mal, kannst du mir ein paar Platten für morgen ausleihen? Ich gehe zum ersten Mal auf Sendung, habe aber nur 3 Schallplatten aus meinem privaten Plattenschrank.
Klar, guck mal da drüben im Regal.
Diese Elvis-Platte will ich morgen auf jeden Fall spielen. Musik liegt in der Luft von Katharina Valente. Den Titel habe ich schon überall gesucht. Meinst du, uns hören schon Leute zu?
Das werden wir gleich wissen. Wir probieren jetzt mal was ganz Neues aus. Liebe Zuhörende, falls Sie Zugang zu einem Festnetztelefon haben, rufen Sie bei uns im Sender an. Die Telefonistin leitet Ihre Nachricht an uns weiter.
Oh, ein erster Anrufer. Aufregend.
Soeben haben wir eine Hörerbotschaft aus Köln erhalten. Der Herr am anderen Ende freut sich sehr, dass er uns im Rheinland erstaunlich klar empfängt und grüßt herzlich seine Ehefrau. Und weil er sich auch einen flotten amerikanischen Titel gewünscht hat, erfüllen wir diesen Wunsch natürlich gern.
Wir scheinen störungsfrei bei den Leuten anzukommen.
Auch da sind wir anders als die ARD. Die rauschen über lange Strecken immer. Aber deren langweiliges Gequatsche will eh niemand mehr hören. Meinst du, unsere lockere Art kommt an?
Klar, wir sind anders, frisch und nah am Leben. Die Menschen wollen lachen, tanzen und mitsingen. Weiter so. Du bist gleich wieder auf Sendung.
Meine Damen und Herren, liebe Hörer, am Wochenende werden wir die erste Hitparade senden. Das heißt, Sie bestimmen Ihre Favoriten. Schicken Sie uns einfach eine Postkarte mit Ihrem Wunschtitel. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Die lockere Art der Moderation und das neuartige Einbeziehen der Hörenden wird zum Erfolg. 30.000 Postkarten und Briefe aus Deutschland erreichen die Hitparaden-Redaktion bald wöchentlich. Radio Tele Luxemburg, aus dem später RTL werden wird, sendet aus dem Ausland auf den deutschen Markt. Das Programm unterscheidet sich mit seiner leichten Unterhaltung stark vom behördlichen Sprech der Öffentlich-Rechtlichen. Der kommerzielle Sender springt Ende der 50er Jahre in eine Marktlücke. Er wird deutschlandweit zum Trendsetter und erfreut sich in Windeseile großer Beliebtheit. In den 60er und 70er Jahren etablieren sich in mehreren Ländern Europas langsam auch die ersten privaten Fernsehprogramme. Nur in Deutschland hält die Politik hartnäckig am öffentlich-rechtlichen Fernsehmonopol fest. Bis sich das oberste deutsche Gericht einmischt. 1981 erklärt das Bundesverfassungsgericht in einem neuen Rundfunkurteil erstmals kommerzielle Fernsehprogramme für möglich. Die Bedingungen sind gesetzt und ein aufstrebender Medienstratege wartet nur auf seinen Moment, den deutschen Fernsehmarkt aufzumischen. 1981 in Bonn. Ein dunkler Herbstabend. Auf einem blockartigen Nachkriegshochhaus prangen in markantem Rot die Leuchtbuchstaben CDU. Hier hat sich heute die Rundfunkkommission der Oppositionspartei getroffen. Ihr Arbeitsschwerpunkt? Die Gründung des privaten Rundfunks. Zwei Männer haben sich nach dem Treffen zum Abendessen im Restaurant der Parteigeschäftsstelle verabredet. Schmeckt's? Helmut Thoma beugt sich mit leicht nach vorn gefallenen Schultern über sein Abendessen. Der gebürtige Wiener leitet die deutsche Werbetochter von Radio Tele Luxemburg und berät nebenbei die Rundfunkkommission der CDU zur Gründung eines privaten Rundfunks in Deutschland. Thomas Kollege nickt. Sehr lecker, Helmut. Hast du von meinen neuesten Verhandlungen gehört? Natürlich. Sowas spricht sich rum. Und du hast dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverlage vorgeschlagen, sich an einem über Satellit ausgestrahlten und aus Werbung finanzierten Fernsehprogramm für die Bundesrepublik zu beteiligen. Richtig. Und? Haben Sie sich schon entschieden, wen Sie hinter sich haben wollen, wenn es in Deutschland endlich mit Privatfernsehen losgeht? Ach, es sieht so aus, als ob Sie Leo Kirch zugeneigt sind. Kirch? Warum wenden die sich nicht an dich? Nun, die Verlage wollen vor allem Sicherheit. Kirch ist ein einflussreicher Medienunternehmer mit einem riesigen Filmarchiv. Das sind tausende Stunden Film- und Serienmaterial. Das hat die neue Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenfunk dann direkt zur Verfügung. So haben die Verlage weniger Risiko. Im Seichten kann man eben nicht ertrinken. Also geht es mehr um Pragmatismus als um Vision. Nun ja, der juristische Rahmen hat sich geändert. Das Bundesverfassungsgericht hat das private Fernsehen zugelassen. Alle wollen jetzt schnell handeln, bevor die wenigen Frequenzen vergeben sind. Sobald die politische Grundlage geschaffen ist, wird es losgehen? Ich denke, dass die Koalition aus SPD und FDP gerade an einem wackeligen Punkt steht und das Interesse an dem privaten Fernsehen in Deutschland zum Wendepunkt wird. Die FDP führt schon Gespräche mit der Opposition. Und unter uns. Frank Elstner hat mir schon seinen Posten angeboten. Der Programmdirektor von Radio Luxemburg? Ganz genau. Er will eine neue Fernsehshow entwickeln. Sie soll Wetten, das heißen. Deswegen wechselt er jetzt zum ZDF nach Mainz und ich soll sein Nachfolger für das deutschsprachige Programm bei Radio Luxemburg werden. Mensch, Helmut, das verändert alles. Ja, dann kann ich endlich unabhängiger arbeiten, mit eigenen Programmen. Und wer weiß, vielleicht ist auch ein neuer Fernsehsender möglich. Wer einem Trend hinterherläuft, sieht schließlich nur seinen Hintern. Helmut Thoma startet als Molkereilehrling, holte auf dem zweiten Bildungsweg sein Abitur nach und mauserte sich mit 29 Jahren zum jüngsten Justiziar in Europa. In der Rechtsabteilung vom ORF, dem österreichischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Jetzt will er etwas Neues. Sein Engagement in der CDU-Rundfunkkommission für ein Privatfernsehen in Deutschland soll Anfang der 80er Jahre endlich Früchte tragen. Im September 1982 zerbricht die sozialliberale Koalition aus SPD und FDP. Helmut Kohl von der CDU wird zum neuen Bundeskanzler gewählt. Beginnend mit seinem Amtsantritt am 1. Oktober 1982 werden in der Bundesrepublik Kabel verlegt. Die Bundespost investiert mehrere Milliarden Mark in den Ausbau des Kabelnetzes, mit denen private TV-Sender zu den Zuschauenden gebracht werden sollen. Die PKS, die Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenfunk, entsteht durch einen Zusammenschluss mehrerer Zeitungsverlage, darunter auch der Axel Springer Verlag. Größter Anteilseigner ist der Medienunternehmer Leo Kirch. Der private Fernsehsender PKS startet am 1. Januar 1984 in Ludwigshafen und ist zunächst ein Pilotprojekt. Später wird daraus Sat.1. Radiotelevision Luxemburg hat mittlerweile sein deutschsprachiges Programm erfolgreich unter dem Namen RTL etabliert. Als Direktor der deutschsprachigen RTL-Programme kann Helmut Thoma seine Vision eines kommerziellen Fernsehsenders weiter ausbauen. Wie das Radioprogramm in deutscher Sprache soll auch der RTL-Fernsehsender aus Luxemburg nach Deutschland senden. Um sich deutlich vom Radiosender abzugrenzen, bekommt der neue Privatsender den Zusatz Plus. RTL Plus darf einen Tag nach PKS in Deutschland auf Sendung gehen und Thoma weiß, Aufmerksamkeit ist alles im Kampf um Quoten und Werbeeinnahmen. Klar ist also, der kleine Fernsehsender aus Luxemburg muss sich von Anfang an mit Einfallsreichtum gegen den deutschen Konkurrenten behaupten. Dafür greift die RTL Plus Redaktion zu jedem schöpferischen Mittel. Winter 1983 in Luxemburg. In der Redaktion vom neuen Fernsehsender RTL Plus. Eine kleine Gruppe von Redakteurinnen und Redakteuren sitzt um einen großen weißen Konferenztisch. Konzentriert brüten sie über ein paar Dokumenten. Das Team steht kurz vor der Premiere ihres neuen privaten Fernsehsenders und der Druck ist groß. Guten Morgen. Helmut Thoma stellt sich vor das Redaktionsteam. Was habt ihr für unseren Sendestart? Ein junger Redakteur im Wollpulli meldet sich zu Wort. Wie wäre es, wenn wir mit einem freundlichen, modernen Magazin starten, das erklärt, wer wir sind und was wir vorhaben? Ein klarer, professioneller Start, der RTL Plus sofort als seriösen neuen Sender etabliert. Die Redakteurin neben ihm verdreht die Augen.
So wie bei der ARD?
Ich habe mir sagen lassen, dass PKS genauso etwas Konventionelles plant. Aber wir müssen auffallen und uns von der Konkurrenz und den Öffentlich-Rechtlichen abheben.
Wir können mit einer kleinen Live-Show starten. Ein Moderator, ein paar Gäste, ein bisschen Musik. Das zeigt, privates Fernsehen kann spontan, locker und unterhaltsam sein.
Ich glaube nicht, dass wir in unserem mickrigen Studio eine ganze Live-Show auf die Beine stellen können. Guter Punkt. Aber das geht schon in die richtige Richtung. Wir wollen die Menschen überraschen. Sie sollen einschalten und sagen, das ist anders. Das ist neu. Wir könnten auch zeigen, wie es vor dem Start aussieht. Kameras im Technikraum, letzte Schalten in die Redaktion, hektische Vorbereitungen. Interessant, ein Blick hinter die Kulissen.
Und am Ende drückt jemand offiziell auf den Startknopf und das Programm geht los.
Im Kampf um die Werbeeinnahmen ist auffallen alles.
Thoma geht nachdenklich um den Konferenztisch.
Wir haben keine 50.000 Stunden Film- und Serienmaterial von Leo Kirch wie PKS. Aber wir haben Geschwindigkeit, Kreativität und Mut.
Thoma greift einen der Zettel vom Tisch.
RTL wird im Kreissaal geboren. Ach, das war nur so ein spielerischer Gedanke.
Wir haben überlegt, das als Metapher zu nehmen. Ein Sender, der auf die Welt kommt.
Wir müssen erfrischend anders sein und vielleicht auch mal erschreckend anders. Hauptsache anders. Wie würde das dann aussehen?
Wir filmen einen Clip in einem Kreissaal und anstatt eines Kindes wird ein Bildschirm geboren. Auf dem steht RTL Plus.
Ein provokativer, dramatischer und witziger Sketch zum Sendestart.
Und der Slogan könnte sein RTL Plus, das erfrischend andere Programm.
Perfekt, das machen wir.
Am 2. Januar 1984 um 17.27 Uhr läuft auf den deutschen Bildschirmen rund um Trier die erste RTL Plus Sendeminute, in der buchstäblich RTL Plus geboren wird. Der Sender hat zu diesem Zeitpunkt eine Redaktion mit 25 Leuten, von denen nur 4 Fernseherfahrung haben. Der Rest kommt vom Hörfunk. Alles wirkt noch improvisiert und unprofessionell. Helmut Thoma gelingt es, Bertelsmann als Investor zu gewinnen. Das deutsche Medienunternehmen hält 40% am neuen Privatsender und wird zu einem wichtigen Partner der Luxemburger. Doch noch reicht die RTL-Plus-Frequenz gerade mal 130 Kilometer nach Deutschland rein und die erste Sendung hat weniger als 1000 Zuschauende. Helmut Thoma weiß, dass sich der Sender nun beweisen muss. Seine Devise: Erfolgreich ist, was gefällt. Januar 1984 im Saarland. Im Wohnzimmer einer Familie, die gerade zu Abend gegessen hat. Während der Vater in der Küche noch das Geschirr abtrocknet, machen es sich Mutter und Tochter schon mal auf dem Sofa bequem.
Danke für das leckere Essen, Mama. Sehr gerne. Wollen wir mal ins Fernsehprogramm reingucken? Ich habe gehört, es gibt einen neuen Sender, RTL Plus. Der sendet aus Luxemburg. Ah, wie komme ich denn zu diesem neuen Sender? Das habe ich doch heute Morgen noch gelesen. Moment. Ah, hier, Kanal 7.
Was guckt ihr denn da, Schneesturm?
Mensch, Papa, wir suchen das neue Programm aus Luxemburg.
Das ist doch nur Larifari. Ich möchte wissen, was hier im Saarland passiert.
Ach, lass uns doch mal reingucken, wenn die Jugend das will. Vielleicht ist ja was Interessantes dabei.
Jetzt also 7:07 in unserem, in Ihrem Programm.
Auf dem Bildschirm läuft eine animierte Grafik. Vor einem blau schimmernden Neonraster erscheinen große, rot leuchtende digitale Ziffern. Die Zahlen wechseln nacheinander durch, wie bei einem elektronischen Countdown.
Sieh mal, die Zahlen verändern sich. Das sieht ja richtig Hightech aus. Wie im Computer.
Hi, was? Also ich weiß nicht. Da flimmert ja alles. Da kriegt man ja Kopfschmerzen. Ah, jetzt stoppt es. 7:07, RTL Plus. So etwas habe ich noch nie im Fernsehen gesehen.
Genau deswegen fetzt es.
Einen wunderschönen guten Abend zu Hause. Unsere Schlagzeilen: Telefonieren teurer. Gas aus Sibirien, Alexis Corner tot.
Sie blenden sogar die Schlagzeilen digital ein.
Heute mit mir im Studio Björn Schimpf.
Auf dem Bildschirm wendet sich der Nachrichtensprecher seinem Kollegen zu.
Halt mal, was sehe ich denn da? Du hast einen Schlips an? Das gibt's doch gar nicht. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich Björn mit einem Schlips sehe.
Jetzt unser Hinweis. Der neue frische Kaffee Gold sorgt mit seiner milden Röstung für einen...
Unglaublich, was die da zeigen. Wer soll so etwas ernst nehmen?
Das ist ungewöhnlich. Ziehen die sich jetzt etwa aus? Das ist mal ein Fernsehsender, der wirklich anders ist. Schalt mal lieber aus.
Das erste Erfolgsrezept von RTL Plus, Sex Sells. Den Abend füllen Soft-Porno-Streifen aus den 70er Jahren. Filme wie Liebesgrüße aus der Lederhosen werden in der Tagespresse groß skandalisiert. Damit unterscheidet sich RTL nicht nur immens von ARD und ZDF, sondern auch von seinem direkten Konkurrenten Sat.1, vormals PKS. Denn der fährt ein klassischeres und familienfreundlicheres Programm. 1986 fällt das Bundesverfassungsgericht ein nächstes Rundfunkurteil, die Geburtsstunde des dualen Rundfunksystems in Deutschland. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bleibt für die Mediengrundversorgung in der BRD verantwortlich, aber das Gesetz fördert auch eine schrittweise Entwicklung zu mehr privaten Anbietern und Angeboten. Solange bestimmte Kriterien wie Vielfalt, Ausgewogenheit und die Verhinderung von Meinungsmachtkonzentration erfüllt werden. Das Urteil bestärkt die Privatsender in ihrer Entwicklung. RTL Plus baut mit einem neuen Satelliten Ende der 80er Jahre seine Reichweite auf rund 1,25 Millionen Haushalte aus. Als erster Sender in Deutschland führt RTL Plus eine neue Sendezeit nach US-amerikanischem Vorbild ein. Das Frühstücksfernsehen Guten Morgen Deutschland, später bekannt als das RTL Morgenmagazin. Doch um als deutsches Unternehmen dauerhaft zu bestehen, muss RTL Plus mehr Sendeplätze beantragen und das geht nur in Deutschland. Ende 1987 verlegt RTL Plus seinen Standort von Luxemburg nach Köln. Im gleichen Jahr übernimmt die Leo-Kirch-Gruppe offiziell die Mehrheit an Sat.1. Mit der neuen Spielshow Glücksrad erreicht Sat.1 ein breites Publikum und macht RTL Plus jetzt im Abendprogramm Konkurrenz. Und Leo Kirch hat noch ganz andere Pläne. Herbst 1988. Über dem englischen Garten in München hängen Nebelschwaden. In einem schlichten braunen Mantel spaziert der 62-jährige Medienunternehmer Leo Kirch durch den herbstlichen Park. Er ist ein eleganter, aber unauffälliger Geschäftsmann, der strategisch hinter den Kulissen agiert.
Der Nebel hängt tief heute, Thomas. Man sieht kaum, wohin der Weg führt.
Ja, Vater, obacht, wo du hintrittst.
Neben ihm geht sein Sohn Thomas Kirch. Ein Mann in seinen frühen 30ern, der gerade sein Studium der Informatik und Wirtschaftswissenschaften in Boston abgeschlossen hat. Und nebenbei, Glückwunsch, Vater.
Mit der neuen über 50% Beteiligung der Kirchgruppe hast du es offiziell geschafft, die Mehrheit bei Sat.1 zu übernehmen.
Danke, mein Sohn. Aber die Kirchgruppe soll noch weitere Chancen bekommen. Es gibt andere Sender, die wir uns anschauen sollten.
Du meinst, die Kirchgruppe soll weiter wachsen?
Genau. Wer den Markt beherrschen will, darf schließlich nicht stehen bleiben.
Ich habe gestern mit Ackermann telefoniert. Sein Konzept für Eureka TV geht nicht auf. Der Sender wollte Teleshopping mit Informationen verbinden, aber die Mischung kommt nicht an.
Zuschauermangel?
Richtig. Und Ackermann sucht jetzt Mitgesellschafter.
Das könnte eine große Chance für uns sein. Sat.1 haben wir, aber die Frequenz von Eureka ist interessant. Ein neues Publikum, neue Möglichkeiten.
Ich verstehe deine Idee, Vater, aber du kannst offiziell nicht noch einen Sender übernehmen. Das lässt die Gesetzgebung nicht zu.
Genau. Die Medienkonzentrationsregelung sagt eindeutig, ein Unternehmer darf bei Vollprogrammsendern nicht mehrfach dominierend sein. Ich selbst darf also nicht zu viel Kontrolle über weitere Sender in Deutschland haben. Aber was, wenn nicht ich es bin?
Was meinst du?
Was, wenn nicht ich, sondern du offiziell als Anteilseigner firmierst?
So könnten wir die Einschränkungen umgehen und trotzdem einen neuen Sender aufbauen.
Und bekommen die Frequenz von Eureka TV.
Exakt.
Die Quoten sind niedrig und die Kosten überschaubar. Mit einem neuen Konzept können wir den Sender neu starten, ohne dass ich meine Position bei Sat.1 gefährde.
Soll ich Ackermann treffen und über eine Beteiligung verhandeln?
Ja. Verträge, Konditionen, Beteiligungssumme. Prüfe das alles genau. Ackermann kennt den Markt gut, aber wir haben Kapital und Erfahrung. Du entscheidest, wie die Beteiligung aussehen soll.
Abgemacht.
Gut. Und vergiss nicht, wer zuerst reagiert, hat die besten Chancen.
Am 13. Oktober 1988 erwirbt Thomas Kirch 49% an Eureka TV. Nur einen Monat später wird aus dem Sender Pro7. Mit seinen Anteilen an Sat.1 und den familiären Anteilen an Pro7 hat Leo Kirch sich die Grundlage für ein riesiges Medienimperium geschaffen. Der RTL-Konkurrent droht, die private Fernsehmacht in Deutschland an sich zu reißen. Doch Helmut Thoma und sein RTL-Plus-Team haben noch zwei Asse im Ärmel. Es steht ein Sommer bevor, den die Deutschen in vielerlei Hinsicht nie vergessen werden. Ausgerechnet ein Sportevent soll alles verändern. Juli 1989 bei Köln. RTL Plus Geschäftsführer Helmut Thoma sitzt zu Hause in seinem Wohnzimmer. Er schaut gebannt auf den Fernsehbildschirm. Es läuft RTL Plus. Im Wimbledon-Finale stehen heute zwei Star-Matches an. Boris Becker gegen Stefan Edberg bei den Männern und Steffi Graf gegen Martina Navratilova bei den Frauen. Das Spiel der Frauen ist schon in vollem Gange.
Aufschlag, Graf. Navratilova kommt kaum hinterher. Was für eine Beinarbeit. Graf ist sofort zur Stelle. Sie liest das Spiel wie ein offenes Buch.
Und wir sind live, exklusiv, direkt in Millionen Wohnzimmern.
RTL Plus hat das letzte Jahr mit einem gewagten Coup beendet und sich für 5 Millionen Mark pro Match die Übertragungsrechte für Wimbledon gesichert. Heute wären das etwa 5,3 Millionen Euro. Es ist das erste Mal, dass das prestigeträchtigste Tennisturnier nicht exklusiv von der ARD ausgestrahlt wird. Ein strategischer Triumph für den privaten Sender, der sich jetzt auszuzahlen scheint.
Wow, was für ein Schlag!
Breakball für Graf. Ein einzelner Punkt kann hier das ganze Match kappen. Sie nimmt sich Zeit, atmet durch. Jetzt wird's ernst.
Die Nerven behalten ist jetzt entscheidend.
Der letzte Ballwechsel. Navratilova verzieht und Steffi Graf gewinnt Wimbledon 1989.
Das ist es, ja! Gewonnen!
Was für ein Moment!
Helmut Thoma springt von seinem Sessel auf.
Steffi Graf schreibt Geschichte. Sie schlägt die große Martina Navratilova, eine fantastische Spielerin und heute die beste der Welt.
Am Telefon ist der Programmdirektor von RTL Plus.
Helmut, hast du das gesehen?
Ja, es ist unglaublich. Wie sind die Zahlen?
7,2 Millionen Zuschauer.
7,2 Millionen? Das ist Rekord!
Wir haben einen Quotenrekord im deutschen Privatfernsehen aufgestellt.
Und wir verdienen 36.000 Mark für 30 Sekunden Werbung.
Und das zweite Spiel steht noch aus. Becker gegen Edberg.
Daumen drücken. Ich glaube, das wird gut.
Nach Steffi Graf gewinnt im zweiten großen Wimbledon-Match 1989 auch Boris Becker. Jede Minute Tennis, jede Ballwechselaktion auf dem Bildschirm bringt dem Kölner Privatsender RTL Plus Werbeeinnahmen in Millionenhöhe. RTL Plus ist auf einem aufsteigenden Kurs und hat mit dem Kauf der Übertragungsrechte die ARD ausgespielt. Mit der Wimbledon-Übertragung stellt der Sender einen absoluten Quotenrekord für ein Privatfernsehunternehmen auf. Helmut Thoma wird als Medienmann des Jahres ausgezeichnet und zum König des deutschen Privatfernsehens erkoren. Anteile an dem Unternehmen hat er keine. Während sich RTL Plus von der deutschen Wiedervereinigung eine neue Reichweite erhofft, plant RTL Plus-Chef Thoma auch schon die nächste Sensation, die den Sender in ganz Deutschland in die Schlagzeilen bringen soll. ...1989 in Norditalien. Ein RTL-Team steht an einem abgenutzten Set der italienischen Erotikshow Colpo Grosso. RTL Plus will die italienische Spielshow unter dem Namen Tutti Frutti für das deutsche Fernsehen adaptieren. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, dreht das Team in der bereits vorhandenen Kulisse. Wie am Fließband produzieren sie in wenigen Wochen eine ganze Staffel.
Und Action!
Ein junger Hugo Egon Balder betritt als Tutti-Frutti-Moderator in einem pinken Anzug das Set. Er wirkt ein wenig verloren. Die Treppen, die rechts und links neben ihm eine Bühnenetage tiefer führen, wirken wackelig. Aber Balder behält Haltung.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Applausmaschine! Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu Tutti Frutti. Heute mal wieder in einer ganz neuen Ausgabe.
Sieben junge Frauen kommen fröhlich auf das Set getanzt. Jede in einem anderen bunten und sehr knappen Fruchtkostüm. Sie wirbeln auf dem glänzenden Studioboden, schmeißen Luftküsse in die Kamera, wackeln mit den Hüften und formieren sich dann zu einer lockeren Reihe.
Cut! Cut!
Was ist jetzt?
Der Regisseur kommt eilig auf das Set.
Die Früchtchen kommen erst später. Wenn Hugo die Treppe runtergelaufen ist, kommt ihr unten aufs Set getanzt. Du im Kiwi-Kostüm zuerst und dann die Orange, Banane, Kirsche, Zitrone und so weiter. Also ich begrüße erst oben die Zuschauer und gehe dann die Treppe runter, richtig? Genau, dann kommt das Chin-Chin-Ballett, tanzen, tanzen, Pose, Pose. Dann sagst du, alle Früchte sind wieder da und sie öffnen ihre Blusen. Und dann sieht man alles? Ja, Blusen auf, staun, staun, du kannst ruhig hingucken, kommentieren. Oh, zum Beispiel oder so. Okay, und dann kommen die Spielkandidatin und der Kandidat die Treppe runter? Ja, die kommen durch die Tür da vorne, die gleitet zur Seite und dann zu dir. Dann interviewst du sie kurz, was arbeiten sie etc. pp. Und dann geht das Spiel los. Und die Spielregeln? Rufe ich dir zwischendurch zu. Okay, weiter geht's. Das wird schon, Hugo. Bleib einfach locker. Wir haben noch genug Folgen vor uns. Okay, nächster Take.
Das Team wuselt hektisch zurück auf seine Plätze. Kamerafrau, Tonleute, Beleuchter, Maske. Alles wirkt improvisiert. Abgeblätterte Farben, ein paar lose Kabel, billige Requisiten. Genau so hat sich das die RTL Plus Programmdirektion unter Thoma in Köln vorgestellt. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung.
Alles auf Anfang, Ton, Kamera und Action! Meine Damen und Herren, guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu Tutti Frutti. Zwei Kandidaten haben wir heute. Sie heißt Eleanor, kommt aus München. Er heißt Rudolf und kommt auch aus München. Sie werden die beiden kennenlernen, denn die kommen jetzt aus dieser Tür. Die kommen jetzt raus aus dieser Tür.
Cut! Was ist denn nun schon wieder?
Die Schiebetür klemmt.
So kann man doch nicht arbeiten!
Hier funktioniert aber auch nichts auf Anhieb.
Pause, Leute! 5 Minuten!
Im Januar 1990 feiert Tutti Frutti seine Premiere. Zum Sendestart schauen 4 Millionen Zuschauende den leicht bekleideten Frauen zu und auch danach pendelt sich die Quote bei brauchbaren 2 Millionen ein. Die Strip-Show wird zur Goldgrube für den Sender. Und zum Skandal. RTL Plus gilt als der Kulturverlust schlechthin. Die Politik schaltet sich ein und die Öffentlich-Rechtlichen ziehen über den Sender her. Das Feuilleton proklamiert den Untergang des Abendlandes. Um den Skandal zu pushen, nutzt RTL Plus provokante Schlagzeilen in der Bild-Zeitung. Aber die provokative Strategie von Helmut Thoma hat auch Schattenseiten. Der Bertelsmann Verlag will mehr Kontrolle über den Kölner Sender. Das RTL-Trash-Image passt dem traditionellen Verlagshaus nicht. In der Öffentlichkeit wird das RTL-Senderkürzel längst mit Rammeln, Töten, Lallen ausbuchstabiert. Sat.1 positioniert sich dagegen als bürgerlich-familiärer Sender und macht RTL Plus mit der Spielshow Glücksrad im Vorabendprogramm Konkurrenz. Wird Helmut Thomas' Skandalstrategie aufgehen? Oder reißt er das Unternehmen kurz nach seinem großen Aufstieg direkt in den Abgrund? Das war Folge 1 von 4 von Imperium, die RTL-Story von Studio J. Wenn du mehr über die Anfänge von RTL erfahren willst, empfehlen wir dir den NDR-Talk zur Zulassung des Privatfernsehens in Norddeutschland von 1986. Das Video verlinken wir dir in den Shownotes. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Marie Hecht hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producer Alex Hemsen. Producerin Philippa Halder. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Axinia Dorn gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.